Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zum 207. Podcast von Payment & Banking. Wir haben in der letzten Woche sehr viel interessante Neuigkeiten gehört zum Thema Positionierung Deutschland als Payment-Standort. Und ich habe gesagt zum André, lass uns doch mal gerne darüber reden und uns den Markus Mosen als Gast dazu nehmen, den wir jetzt hier haben, und dann einfach mal zu dritt überlegen, wie realistisch ist das denn? Hallo Markus, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen zusammen.
Hallo André.
Hallo, hallo Markus, hallo Jochen.
Bevor wir in medias res gehen, nochmal kurz der Dank an unsere Sponsoren. Auf der einen Seite Mastercard, wenn wir über den deutschen Payment-Champion reden. Vielen Dank an Mastercard, internationale Payment-Scheme. Passt sehr gut als Sponsor. Dem haben wir trotzdem unsere eigene Meinung, unabhängig vom Sponsor, das müssen wir in diesem Kontext mal betonen. Dann der zweite Sponsor ist smartsteuer.de. Die bekommt ihr unter smartsteuer.de/fintech, bekommt ihr Informationen, Steuererklärungen. Mit KI kann sofort herausgefunden werden, was es zurückgibt. Und smartsteuer.de/fintech zahlt euch vorher aus, bevor das Finanzamt bezahlt. Und der dritte Sponsor ist FinCompare mit ihrem Werbespot.
Warum arbeiten Banken eigentlich so gerne mit FinCompare zusammen?
Kundengewinnung, insbesondere die Gewinnung von KMUs, ist für Banken sehr teuer. Die Kundengewinnung wird umso teurer, je mehr Zeit von der Bank während einer Anfrage aufgewandt wurde und die Anfragen mangels Erfüllung der entscheidenden Kriterien dann doch von der Bank abgelehnt werden müssen. FinCompare bietet einen entscheidenden Kostenvorteil für die Kundengewinnung, indem die Anfragen der KMUs mit den Anforderungen der Banken online gematcht werden. Dadurch müssen keine Ressourcen für Kunden ohne Potenzial aufgewendet werden. Außerdem erhöht sich die Abschlusswahrscheinlichkeit um 80%. Gerne erzähle ich euch hierzu später mehr.
Ja, vielen Dank. Markus, André, ich habe mal, und das machen wir am besten auch in die Shownotes, ich habe mal so ein paar Links euch im Vorfeld rumgeschickt. Auf der einen Seite hat der Herr Kukis beim Bitkom gesagt, dass er Deutschland zum führenden Payment-Standort in Europa machen möchte. Dann hat die Bundesbank ja schon vor geraumer Zeit gefordert, dass es eine europäische Alternative zu PayPal, Apple Pay und Co. geben soll. Das hat wohl gefruchtet, weil die deutsche Kreditwirtschaft hat, das hat Hansblatt letzte Woche rausgefunden, wohl ein Projekt gestartet namens #DK, wo die verschiedenen Payment-Initiativen, die so bis diesen losen Enden sind, zusammengefasst werden sollen in einer Initiative, vermutlich in einer Company mit einer Schnittstelle etc. Und dann gab es noch einen weiteren Artikel im Handelsblatt, wo das alte Thema, wir Banken, wir armen Banken müssen Schnittstellen öffnen und die Apples, die Googles und die Amazons der Welt nicht. Und das müssen sie auch bitte machen, insbesondere im Hinblick auf Apple mit der NFC-Schnittstelle. Und dass das der Grund ist, warum man im Payment nicht so gut ist. Da hat der Markus dann auch schon gleich darauf geantwortet, nach dem Motto, ist die geschlossene NFC-Schnittstelle jetzt der Grund, warum PayDirect so schlecht gebaut ist. Aber die Details, die stören dann in der aktuellen politisch aufgeladenen Diskussion, glaube ich, nicht.
Ja, insofern, Jochen, darf ich einmal kurz unterbrechen, ja. Oder nicht unterbrechen, sondern einfach nur verlängern ein bisschen, warum auch gerade Markus in dieser Runde so ein guter Gast ist. Vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz ein bisschen seine Historie betrachten und warum er gerade so einen wunderbaren Kontext in diesen ganzen Diskussionen geben kann. Was hältst du davon?
Ja, das wollte ich gerade als Abbinder nochmal, also okay. Das so Einführung, wie ist die Nachrichtenlage und dann, dass wir mal darüber diskutieren. Wir haben es deswegen in Markus genommen, weil er natürlich auf beiden Seiten sehr sprachfähig ist von seiner beruflichen Historie. Und deswegen, Markus, das Wort an dich nach einer etwas längeren Einführung. Kannst du dich bitte mal kurz vorstellen, auch mit deiner Payment-Historie?
Ja, gut, also ich sage in letzter Zeit immer 20 Jahre Payment hinter mir und wahrscheinlich noch ein paar Jahre Payment vor mir. Hab verschiedene Themen in den letzten 20 Jahren gemacht. Wenn ich es mal im Schnellabriss mache, 1999 eingetreten, sozusagen damals ins Payment bei der alten GZS. wo ja, ja einige von uns, ich glaube alle drei, irgendwie mal waren, oder? Kann das sein?
Nee, ich nicht.
Du nicht. Ich war auch nie bei der GZS.
Das tut mir aber leid für euch. Naja, gut. Bin dann aber 3 Jahre danach gewechselt zu First Data, war 6 Jahre bei First Data. Dort damals sehr stark involviert in die ganzen strategischen Wachstumsthemen. Also haben damals Telecash gekauft, in Österreich die APSS und dann auch die GZS. Als wir die GZS dann gekauft hatten, kam die EasyCash direkt mit im Pack sozusagen. Dann hat das Kartellamt gesagt, ihr müsst die EasyCash verkaufen. Das hat First Data dann noch getan, 2006. Damals hat er gekauft an Warburg Pincus, die mich dann damals gefragt haben, Herr Mosen, haben Sie nicht Lust, in die Geschäftsführung der EasyCash zu gehen? Das habe ich dann 2007 gemacht. Dort auch für die Wachstumsseite zuständig gewesen. Nach 3 Jahren haben wir verkauft. Bekanntermaßen an Ingenico. Interessant damals war, dass Ingenico mit dieser Akquisition in das transaktionsbasierte Payment eingetreten ist. Ich bin dann nach der Integration raus, bin 2010 dann zu Ubone nach Belgien, zusammen mit Summit Partners, ein anderer Private Equity, haben dort auch wieder Wachstum gemacht. Und nach knapp 3 Jahren kam dann Ingenico an und sagte, so, jetzt wollen wir auch Ubone kaufen. Das haben sie dann auch getan. Ich habe mich dann das zweite Mal sozusagen in Anführungszeichen gegen die Franzosen entschieden, aber also bin da eigentlich immer in guter Freundschaft sozusagen ausgestiegen. Das war Anfang 13 und damals hörte ich, dass bei Concardis ein Geschäftsführer gesucht wird, weil Herr Krüger, Manfred Krüger vorhatte, in den Ruhestand zu gehen. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich interessant. Concardis kannte ich natürlich aus allen Perspektiven, als Kunde, als Partner, als Target auch. Also als EasyCash hat man mal versucht, auch die Concardis zu kaufen. Ich würde sagen, aus heutiger Perspektive, das hätte auch Sinn gemacht. Aber gut, die Wege des Herrn waren dann anders. Und bin dann Ende 13 Jahr zur Concardis gestoßen. Erst als COO und später dann als CEO. Und ich muss sagen, es war eine sehr spannende Zeit. Habe da nochmal sehr viel dazugelernt. Wir haben ja 2014 dann auch ein Strategieprojekt durchgeführt. Im Ergebnis haben wir dann damals das strategische Zielbild des German Payment Champion definiert. Das war auch, ich sage mal, für mich sozusagen die Maßgabe dessen, woran man eigentlich die Entwicklung der Concardis messen sollte. Es stellte sich dann aber relativ schnell heraus, dass die Interessen der Gesellschafter da doch sehr unterschiedlich waren in der Ambition. Und das führte ja dann später, 2016, zu der Diskussion, wie stehen wir als Gesellschafter eigentlich zur Concardis. Und mit dem Ergebnis, dass ja dann ein Verkaufsprozess stattfand. Das Ergebnis ist bekannt. Concardis wurde verkauft an Advent International und Bain Capital. Wir haben dann in 2017 weiter auch eine Buy-and-Build-Strategie verfolgt, haben ja unter anderem dann in 2017 auch die RatePay gekauft, auch wenn Miriam immer behauptet, das war nicht die Concardis, aber natürlich war es schon im Prinzip Teil der Strategie. Und
den Streit macht ihr unter euch aus.
Ja. Das sind wir raus. aber ist auch alles gut. Ich denke mal, die Entwicklung seitdem war jetzt da für keinen irgendwo eine schlechte. Ich meine, wir haben dann ja auch versucht, sozusagen in Deutschland oder sagen wir in der Dachregion noch eine gewisse Konsolidierung, eine größere hinzubekommen. Das hat dann, ich sage jetzt mal, leider so nicht funktioniert. Und dann gab es dann Anfang letzten Jahres die auch bekannte Entscheidung von Advent und Bain, dass man die Concardis-Gruppe in die Netz reinrollt. Und das war für mich dann, ich sag mal, ein Zeitpunkt, sozusagen da auszusteigen. War dann erst noch im Aufsichtsrat und habe aber für mich damals persönlich gesagt, ja, jetzt musst du nicht unbedingt wieder direkt in so eine 724-Nummer reingehen. Und bin eigentlich jetzt seit, ich sage es mal, Sommer letzten Jahres in ein paar unterschiedlichen Themen unterwegs, eher beratend oder als Beirat. Hatte ja auch schon das ein oder andere Beiratsmandat, also beispielsweise bei N26 oder bei Alpago. Und bin dann jetzt unter anderem auch mit Raymond James, einer Investmentbank, hier etwas unterwegs, die in Europa stärker im Payment Fintech sich auch engagieren wollen. Und habe ein ganz anderes, ich sag mal, Thema, wo ich als Aufsichtsrat auch engagiert bin. Das ist ein Payment-Unternehmen in Saudi-Arabien. Das ist natürlich eine ganz andere Region, andere Welt. Das ist ein Unternehmen im Prinzip ähnlich einer Cartech oder in Teilen vielleicht beginnend einer Concardis. Auch in dieser Region findet sehr viel Digitalisierung jetzt statt. Und dort kann ich natürlich auch viele Themen einbringen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Aber natürlich bin ich dem Standort Deutschland sozusagen da nach wie vor verbunden, verfolge die ganzen Diskussionen, die da auch aktuell stattfinden. Und bei dem ein oder anderen Statement muss ich schon etwas, runzelt sich etwas bei mir die Stirn, um es mal so zusammenzufassen.
Das ist ja eine beeindruckende Aufzählung von den ganzen Stationen, wo du warst. Und im Grunde, was du sagst, und wenn man einfach mal dann die Shareholder-Strukturen der Gesellschaften, für die du gearbeitet hast, anschaut, also GZL, Gesellschaft für Zahlungssysteme, vermutlich einer der größten europäischen Prozessoren damals, Concardis, einer der größten Acquirer, EasyCash, vermutlich der größte Netzbetreiber, ehemalige Tochter, beziehungsweise Abteilung.
Deutsche Bank.
Bank, genau. Mhm. Wenn der Cookie sagt, der Staatssekretär Cookie sagt, Entschuldigung, wir wollen Deutschland zum führenden Payment-Standort in Europa ausbauen, das waren wir mal.
Naja, zumindest kann man sagen, man hatte an verschiedenen Stationen eigentlich eine sehr gute Ausgangslage. Also wenn ich damals die GZS sehe, auch damals gab es ja schon, ich sag mal, Fusionsgespräche. Ich erinnere mich, als ich 99 dort einstieg, kurz danach hieß es, wir fusionieren mit Atos. Herr Dr. Kuhleppel hat damals gesagt, er möge es mir nachsehen, wenn ich das jetzt hier wiederhole oder kurz zitiere. Er sagte damals zu den Mitarbeitern, das ist unsere letzte Chance. Das kam dann nicht zustande. Wir haben dann eigentlich auch ein Strategieprojekt gemacht. Kann ich sagen, wie man das so dann in der Situation tut. Dann gab es ja auch danach, gewisse strategische Themen, die wir verfolgt haben. Unter anderem damals in Anfang 2001 das Thema Mobile Payment mit der Pay It Mobile. Ich habe das ja letztes Jahr in diesem Buchbeitrag da bei Professor Hill nochmal auch rekapituliert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass vielleicht das damals sozusagen die strategische Ausrichtung gewesen ist, aber zumindest hat sich, wenn man so will, die deutsche Kreditwirtschaft damals auch mit diesen Themen beschäftigt oder vielleicht gewisse Organisationen dieser deutschen Kreditwirtschaft. Aber man hat das alles nicht wirklich ernst genommen. Und das Grundproblem ist ja letztlich, dass, ich meine, es ist ja schön, dass es diese Organisationsstruktur DK gibt. Aber wenn alle sich mal vor den Spiegel stellen und sich die Frage stellen, ziehen wir hier wirklich alle an einem Strang und sind wir bereit, auch letztlich Mittel in die Hand zu nehmen, um hier etwas Gemeinsames zu machen, dann werden mindestens, ich sag mal, 1 bis 2 Fraktionen wegknicken, weil sie einfach andere Themen haben. Oder auch damals, als die GZS sozusagen letztlich dann verkauft wurde, stand eigentlich die Frage im Raum aus First Data Perspektive, kaufen wir nur das GZS Asset, also ohne die Tochter EasyCash, was eigentlich, ich sag mal, das Kerntarget sozusagen war. Damals haben aber die entscheidenden Personen gesagt, nein, wenn ihr die GZS kaufen wollt, müsst ihr für die EasyCash mitbieten. Gut, das hat First Data damals ja getan. Man hat einen Preis für beides bezahlt. Der lag damals bei 120 Millionen, wenn ich mich recht erinnere. Und dann wurde ein halbes Jahr die EasyCash verkauft für 145. Gut, ich meine, das sind halt dann, ja, die Situation, wo ich schon denke, hätte man doch anders gehandelt. Gut, ich saß damals auf der anderen Seite. Ich konnte es nur interessiert beobachten.
Markus, meinst du, es lag daran, dass man das Thema Payment und Zahlungsverkehr, reden ja so ein bisschen wieder die alten Männer aus der alten Zeit, ne? Mhm. Aber hat man damals das Thema Payment und Zahlungsverkehr nicht als relevant angesehen und einfach nur so als, boah ja, brauchen wir irgendwie, ist irgendwie so, ja, aber ist kein wirkliches Asset und wird auch nicht irgendwie so wichtig werden? War das das Problem?
Ich glaube, man hat das Thema in dieser ganzen Zeit nie wirklich als strategisch wichtig gesehen. Es war immer Commodity und so wurde es ja auch über viele Jahre auch von Beratern letztlich kommentiert. Mhm. Es hieß immer, Payment ist Commodity. Und auch eine Deutsche Bank hat beispielsweise damals 2001, 2002 von oberster Spitze die klare Vorgabe gegeben, alles, was mit Payment zu tun hat, weg damit, verkaufen. Das ist nicht unser Fokus. Mhm. Und das wurde auch dann konsequent umgesetzt. Also ich glaube, das war das Problem, dass man dieses Thema nicht wirklich als Kerngeschäft oder als Kernthema gesehen hat. Es hängt natürlich auch vielleicht ein bisschen damit zusammen, diese Unternehmen haben sich ja im Kern auch oft dann mit dem Thema Kreditkarte, also Mastercard Visa-Produkte beschäftigt. Auch das waren ja eher Nebenprodukte. Also ich weiß, als ich damals so in meinen ersten Jahren hieß es immer, die Produktmanager für das Issuing Processing oder das Issuing in den Banken, das sind jetzt nicht, sagen wir jetzt, die Top-Themen oder die Top-Profile. Mhm. Also wer das Thema Kartengeschäft bei Banken gemanagt hat, war jetzt nicht, sagen wir mal, der Star vorne sozusagen.
Aber Jochen, warst du sozusagen so ein Mitläufer im Mittelfeld und nie der Star, ja?
Ich wusste, ich war jung und naiv und hatte dieses Angebot und wusste nicht, auf was ich mich einlasse. Und als ich dann kapiert habe, wo es ist, habe ich ja eine relativ schnelle Karriere gemacht.
aber vielleicht ganz kurz nochmal ein Hinweis noch. Also ich glaube, was man möglicherweise einfach unterschätzt hat, wie in dieser, ich sag mal, mobilen und digitalen Welt, welche Relevanz und welche Notwendigkeit das Thema Payment bekommen hat. Nur für euch mal so ein Beispiel. Ich war letzte Woche in Paris und habe diese komischen neuen Roller ausprobiert. Ne?
Und ja, ihr konntet es auf Twitter verfolgen.
Genau, ihr konntet es auf Twitter verfolgen. Ja. Und wenn ich jetzt in meine Zahlungshistorie gucke, ne, dann hatte ich letztes Wochenende ungefähr 45 Payment-Transaktionen nur fürs Rollerfahren. Also früher hättest du, wenn du jetzt ein Paris-Wochenende gemacht hättest, hättest du halt vorher Geld umgetauscht oder halt irgendwann den Euro benutzt, aber du hättest halt niemals diese Payment-Transaktionen gemacht in dieser Anzahl. Ist das einer der Gründe oder hat man das einfach nicht gesehen und hat deshalb einfach Payment für nicht so wichtig genommen? Also dass man gar nicht gesehen hat, in welcher exponentiellen Art diese E-Com sind ja oder diese digitalen Transaktionen stattfinden werden? War das Problem? Ist das sozusagen das, was man nicht ahnen konnte?
Das ist, denke ich mal, mit Sicherheit ein Thema, dass man auch das ganze Thema E-Commerce nicht so im Fokus hatte. Mhm. Auch da kann man ja sagen, wer hat sich denn in Deutschland mit dem Thema E-Commerce beschäftigt? Das waren Unternehmer gegründete PSPs. Ich sage es mal, für mich ist hier, denke ich mal, eigentlich der das Thema immer im Fokus hatte, Ralf Klades. Mhm. Und sozusagen die letzte Bastion gegen irgendwelche Übernahmevorhaben. Auch hier kann ich wieder zurückgreifen auf die GZS. Wir haben damals, das müsste auch in 2000 gewesen sein, angefangen, im Prinzip ein PSP zu bauen. Und später wurde das Projekt eingestellt. Und der Nukleus, den man damals eigentlich schon hatte, den hat, glaube ich, damals sogar der Ralf Gladis sozusagen übernommen. Das war für ihn, denke ich mal, mit Sicherheit ein interessanter Baustein in seiner eigenen Unternehmensgründung.
Wie wichtig oder wie unwichtig dann man das Thema E-Commerce genommen hat, sieht man an mir. Ich wurde als Student, also Absolvent, von der Uni geholt, um von Mastercard die E-Commerce-Themen zu treiben. Also wenn das ein strategisches Thema ist, dann lässt man nicht einen völlig unbekannten und unerfahrenen kleinen Absolventen an einem wichtigen Thema arbeiten. Und alleine das zeigt doch, wie völlig irrelevant man in der Strategie das gesehen hat, dass man da irgendeinen kleinen Absolventen dran sitzt.
Also das meint, ihr meint sozusagen diejenigen, die damals, so Anfang der 2000er, einfach schon gesehen haben, dass sozusagen online ganz viel passiert. Und das waren die Wirecards, das waren Ralf mit Computop. Die haben einfach unglaubliches Weitblick und Glück, ist ja auch mal eine Frage, ne? Glück und Timing gehabt und haben einfach daran festgehalten und die anderen haben gesagt, okay, so groß wird das nicht, das können wir lieber abstoßen und auch jetzt kriegen wir ja ein paar hundert Millionen dafür. Das ist sozusagen so das Problem, was jetzt heute zurückschlägt, weil wir alle die ganzen Sachen nicht mehr haben, weil die Assets weg sind.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die Probleme, die wir bei den richtigen großen Produkten haben, also die Produktprobleme, dass die Girocard immer noch nicht online-fähig ist, dass es seit Jahren, Jahrzehnten keine richtige E-Commerce-Strategie auf der Issuing-Seite gibt. Also wie bringe ich denn dafür, dass der Kunde im Internet sicher einkauft, dass man diese Lücke so groß PayPal überlassen hat und Klarna und RatePay und wer da alle in die Lücke reingegangen ist. Das hängt damit auch zusammen, weil es wurde einfach schlicht ignoriert und klein geredet und für nicht wichtig genommen.
Markus, du hast gerade kurz Luft geholt. Du wolltest irgendwie, glaube ich, auch reinstoßen sozusagen ins Horn.
Ja, also das Thema E-Commerce hat natürlich auch direkt, ich sag mal, eine internationale Dimension bei vielen Playern inzwischen. Und ich glaube, in dem Moment, wenn Themen über die nationalen Grenzen hinausgehen, ist einfach, ich könnte jetzt sagen, bei der DK einfach Ende. Weil die DK, ich meine, der Name sagt es ja auch schon, sich auf Deutschland fokussiert. Als wir auch strategische Themen bei der Concardis diskutiert haben, damals mit Aufsichtsrat und Gesellschaftern, wurde dann darüber, ich sage es mal, gestritten, in Anführungszeichen, wenn das Zielbild German Payment Champion heißt, heißt das, dass dann die Strategie über Deutschland hinausgeht oder ist es nur eine Strategie in Deutschland? Ich habe nicht gesagt, naja, German Payment Champion nach meinem Verständnis heißt, wir bauen einen starken Player in Deutschland und der aus dieser Stärke heraus dann natürlich auch internationalisiert. Und das war natürlich dann spätestens der Punkt, wo, ich sag mal, der ein oder andere Vertreter gesagt hat, also das ist nicht mein Verständnis. Wir finanzieren hier keine Strategie, die über den deutschen Markt hinausgeht. Und das ist, denke ich mal, das ja, systemimmanente Problem, letztendlich auch, wenn es um das Thema Girocard, PayDirect und so weiter geht, die Erkenntnis, naja, wir haben hier vielleicht, ich sag mal, mit der Girocard ein Produkt, das in den letzten Jahren auch gewachsen ist. Ich meine, das ist ja, wird ja dann auch gefeiert, dass die Girocard schön wächst. Ich meine, da sage ich, das ist ja auch jetzt kein Wunder, weil einfach die bargeldlosen Transaktionen wachsen und NFC dem ganzen Thema auch nochmal einen Schub gegeben hat. Was aber nicht heißt, dass das damit sozusagen das Problem gelöst ist. Und da ist für mich auch, wenn es dann heißt, wir werden jetzt hier Payment aus Deutschland einen Payment, den Payment Hub machen, dann wird man das halt nicht meines Erachtens mit rein deutschen Produkten hinbekommen. Und klar, die Frage ist natürlich, mit welchen Assets man das überhaupt noch hinbekommen kann. Das einzige wesentliche Unternehmen, das im Prinzip seinen Hauptsitz in Deutschland als Payment-Unternehmen hat, ist eine Wirecard. Jetzt kann man sich überlegen, in welchen Konstellationen oder welche Konstellationen müssten denn entstehen, damit vielleicht nochmal ein weiteres Unternehmen entweder an die in diese Größenordnung hat, dass sie auch börsenfähig wäre am Standort Deutschland. Und das wäre für mich eine interessante Frage, die man diskutieren kann.
Aber Markus und André, jetzt spreche ich euch beide mal an. Markus, du mit deinem europäischen Kontext aus deiner Berufshistorie und André, dich in deiner ehemaligen Rolle von Giropay. Ist das Problem nicht auch ein strategisches Problem? Weil Markus, du sagtest gerade mit DK und an den Grenzen hört es dann auf, dass der Ansatz und das Selbstverständnis aus deutscher Sicht auch ein falscher ist, weil sämtliche Internationalisierungsinitiativen, sei es auf der Girocard, sei es auch bei Giropay, sind ja immer so gewesen, das Ausland soll am deutschen Wesen genesen. Also wir haben die besten, tollsten Produkte und die Franzosen, die Holländer, die Engländer sollen doch unsere tollen deutschen Produkte nehmen, während das bei den anderen doch genauso aussieht. Und man dieses Dilemma ja auch nach X Anläufen, also auch bei Giropay war das ja damals so mit Ideal zusammenfassend, das hat ja nie funktioniert. Seht ihr denn, dass das jetzt heute anders ist?
Also ich kann ja ganz kurz vielleicht noch aus der Giropay-Vergangenheit sagen, da gab es nie diese Ambitionen, das Ganze als Produkt zu internationalisieren, sondern es war wenn dann immer der Wunsch und das Ziel, das Ganze halt das Ganze in Kooperationen zu internationalisieren. Und ihr wisst ja, dass alleine schon die Kooperation innerdeutsch unglaublich schwer ist. Und das dann auf einer internationalen Ebene zu machen und dann Interoperabilität, ist ja immer das schöne Wort dafür, dann irgendwie, keine Ahnung, zig verschiedene, bei Giropay waren es ja Online-Banking-basierte Zahlungen, das dann zu interoperabilisieren, das war Wahnsinn. Also das hat ja auch nicht wirklich richtig funktioniert. Also das kannst du natürlich, wenn du ein Produkt machen willst, kannst das nicht so machen. Also dann kannst du nicht glauben, dass du plötzlich irgendwie alle europäischen Banken und irgendwie 15 verschiedene Online-Banking-basierte Schemes aufrechterhältst und die dann einfach interoperabel machst. Das klappt nicht. Also das war albern. Also das hat man sich damals, glaube ich, irgendwie schön geredet, aber im Nachhinein muss ich sagen, völlig albern. Ich weiß nicht, Markus, wie du das siehst.
Ja, also ich sag mal, dass die letzte Chance vielleicht sowas hinzubekommen war damals bei der Monet Initiative. Ich denke, das war damals schon ein konkreter, sehr ernsthafter Ansatz. Das war vielleicht auch noch zum Zeitpunkt, wo man das hätte machen können. Ich meine, auch das Thema Mastercard Europe oder Visa Europe hat man ja auch letztendlich aufgegeben. Also wenn jetzt hier gegen, ich sag mal, Mastercard und Visa sich versucht wird, teilweise auch zu positionieren, dann mag das ja vielleicht hier im Kontext America First irgendwie ganz witzig sein, aber hat natürlich mit den Realitäten wenig zu tun. Ich sehe jetzt eigentlich keine, also auch von Marktseite, von Kundenseite, nicht wirklich ernsthafte Bestrebung oder den Bedarf, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt hier ein neues Scheme haben neben Mastercard und Visa. Also jedenfalls in den Strukturen, wie eine Girocard heute existiert, sehe ich das nicht, dass man daraus etwas machen kann, was über, sag mal, den deutschen Markt hinaus irgendwo Akzeptanz finden würde. Da klingelt's.
Ich glaube, es ist bei Jochen. Der musste gerade aufmachen. Es ist dann, glaube ich, gerade weg. Ich glaube, du musst gerade kurz zur Tür. Aber ich glaube, wir sind uns einig. Ne? Also jetzt plötzlich nochmal ein internationales Scheme zu schaffen, das ist, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, ob das utopisch zu nennen ist, aber jedenfalls ist es unfassbar schwer, weil wir halt diese sehr, sehr, wie ich finde, sehr, sehr entscheidenden, sehr, sehr prägenden Jahre, also die letzten 10, ne? Wenn man das mal so vielleicht Revue passieren lässt, 10 Jahre, viel zu lange verharrt haben und viel zu national gedacht haben und halt, und das hast du ja eindrucksvoll auch gerade in deiner Vita beschrieben, Assets, wenn ich es salopp sage, verhökert haben. Ne? Und jetzt.
Also naja, ich sag's mal gut, die Frage wurde mir natürlich auch ein paar Mal gestellt. Ja, also im Nachgang jetzt des Verkaufs der Concardis, nach dem Motto, haben wir die Concardis jetzt zu günstig abgegeben? Dazu kann ich nur sagen, nein. Also da kann ich wirklich sagen, die Bewertung, die Anfang 17 erreicht wurde, da ist schon sehr viel, ich sag mal, strategische Perspektive eingepreist worden. Gut, jetzt muss man natürlich sehen, dass es Finanzinvestoren gibt und da zählt natürlich Advent International Bank Capital sehr stark dazu, die einfach eine ganz, mit einer ganz anderen Fantasie in diese Themen hineingehen, weil sie natürlich auch schon ganz andere Payment Assets vorher transformiert haben. Also die Bewertung einer Concardis, also vom Geschäftsmodell, so wie die Concardis Ende 16 aufgestellt war, war, ich könnte sagen, nicht unbedingt der Wert, den wir nachher in einem sehr kompetitiven Prozess sozusagen rausgeholt haben. Also insofern kann ich nur sagen, war es richtig, das Unternehmen zu verkaufen, insbesondere dann, wenn sich die Gesellschafter nicht einig sind, was sie damit machen wollen. Es gab ja keine Bereitschaft zu investieren. Ich meine, wir hatten die Themen ja diskutiert. Wir haben über Akquisitionen diskutiert, die über die Finanzkraft der Concardis hinausgegangen wären. Da gab es eine klare Entscheidung und Konsens zwischen allen Gesellschaftern. Wir werden hier kein Geld in die Concardis schießen. Also wir haben ja 2014 haben wir mal vor dem Hintergrund auch einer potenziellen Akquisition die Anfrage einer Kapitalerhöhung gestellt, die natürlich mit großer Mehrheit abgelehnt wurde, was mich damals nicht überrascht hat. Also insofern hat aufgrund der Positionierung der Gesellschafter damals, haben sie das richtig gemacht, dass sie das Unternehmen verkauft haben. Gut, vielleicht hätte der ein oder andere ja drin bleiben können, aber das hat er letztendlich dann auch nicht gewollt.
Mhm. Aber Markus, wenn ich mir die Situation seitdem anschaue, auch mit der Historie, dass die die Produktkompetenz im Zahlungsverkehr, also im Kartengeschäft, im Acquiring-Geschäft, im Netzbetriebgeschäft, immer bei den GZSs, der Concardis und Co. War oder bei den EasyCash, die dann als Spin-off von der Deutschen Bank weggegangen ist, und die dann auch wegverkauft wurde, ist das ein Grund, warum dann die neu gebauten Zahlungsverkehrsprodukte, also Weiterentwicklung Girocard, wo immer noch kein Online-Produkt da ist, PayDirect mit den bekannten Produktdefiziten, die HCE-Apps, wo CDCVM, Transaktionsliste, nicht dabei ist. Also so grundlegende Produktfeatures, wo man immer so denkt, so, naja, da kommt halt irgendwas und das sieht halt aus wie ein Produkt, was dem Standard von vor x Jahren ist und nicht x-mal besser ist, um einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Hängt das damit zusammen, dass einfach verlernt wurde von den Leuten, die jetzt die Produkte entwickeln, wie ein ordentliches Produkt ist, weil einfach die Expertise wegverkauft wurde?
Also ich glaube jetzt nicht, dass man sagen kann, die Expertise wurde wegverkauft. Also da müssen wir natürlich auch mal realistisch sein. Die Unternehmen waren in ihren damaligen Aufstellungen jetzt nicht, ich sage es mal, die Innovationshubs. Also das kann man jetzt weder für eine GZS sagen, noch für eine Concardis, zumindest zum Zeitpunkt 2013/14. Ich meine, das Kerndilemma der Concardis war ja, dass sie eigentlich alle technischen und prozessualen Kompetenzen ausgelagert hatte. Das war für Netzbetrieb, das gilt für das Processing. Es gab kein vernünftiges CRM-System. Also das sind ja alles Dinge, die wir dann 14, 15, 16 erst angefangen haben, dort aufzubauen. Also wir haben schon ja auch angefangen zu investieren und mit diesem auch, ich sag mal, dann doch stark veränderten Profil einer Concardis hatte die Concardis dann auf einmal eine ganz andere vielleicht Wahrnehmung. Auch als die dann diskutiert wurde, naja, aus Sparkassensicht, welches Asset ist jetzt für uns eigentlich das Spannendere? B&S, wo man im Prinzip ja 100% hielt, oder die Concardis, wo man nur 40% hielt. Da hieß es auf einmal, naja, die Concardis ist ja eigentlich das viel spannendere Unternehmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, man hat jetzt die Kompetenz Kompetenzen verkauft. Klar, es gab dann Phasen, wo man angefangen hat, Kompetenzen aufzubauen. Wir haben ja auch als Concardis 2015 angefangen, einen eigenen PSP aufzubauen, der heute nach meinem Kenntnisstand sehr erfolgreich verkauft wird von den Kollegen. Also die Kompetenzen, glaube ich, die sind schon am Standort Deutschland vorhanden. Die Frage ist nur, in welcher Struktur ist überhaupt Innovation, Strategie, Investition möglich? Und da sage ich, da glaube ich halt inzwischen mehr an diverse Initiativen oder Startups, beispielsweise in Berlin, die meines Erachtens viel eher in der Lage sein werden, Relevanz für einen Standort Deutschland als Payment-Standort zu schaffen, als jetzt die Strukturen, die vielleicht in irgendwelchen, Legacy-Rechenzentren bestehen.
Aber die Startups, die das in Berlin managen, die werden ja in der Regel auch geführt von Leuten, die bislang von Zahlungsverkehr keine Ahnung haben und das mit komplett frischen Wind und frischen Augen machen. Also ich weiß noch damals auch die Diskussion bei PayPal. Ich hatte Riesenprobleme, überhaupt reinzukommen. Das habe ich auch ein paar Mal, glaube ich, im Podcast schon gesagt. Ich habe irgendwie 16 Interviews gehabt, weil ich erstmal beweisen musste, dass ich nicht denke wie ein klassischer Kartenmensch, ein klassischer Banker, sondern denke wie PayPal und wie eBay und aus Händlersicht. Also insofern, ja, die es jetzt machen und die auch einigermaßen erfolgreich sind in Berlin, das sind keine klassischen Payment-Leute.
Ja, und das ist vielleicht auch notwendig heutzutage, dass man ganz anders an die Themen rangeht. Also nicht so aus einer technischen Perspektive, nach dem Motto, ich muss jetzt da noch irgendwie ein Feature. Das ist ja hier, glaube ich, irgendwann eben gesagt, Transaktionslisten bauen, sondern ich löse ein Problem oder einen Bedarf, den vielleicht auch eine Kundengruppe heute hat, weil sie ganz anders lebt. In den letzten Wochen wurde viel über N26, konnten wir ja auch lesen. Gut, dass ich da etwas involviert bin, ist ja auch bekannt. Natürlich kann man sagen, dass Valentin und Max, als sie damit angefangen hatten, 2013 keine Idee von Payment hatten. Das war ja auch nicht der Antritt. Im ursprünglichen Antritt war es, das schafft von einer Wallet für Teenager und Eltern und einer Prepaid-Karte. Und das war so die Idee der Lösung eines Problems. Und aus der Erfahrung heraus, dass viele Eltern diese Funktionalität dieser App ganz toll fanden, also ich ja damals auch mit zwei Teenager-Töchtern, ist ja dann die Idee geschaffen worden, Mensch, lass uns doch da eine App sozusagen für Erwachsene draus machen. Ich meine, das ist ja letztendlich die Vision, aus der dann solche Themen entstehen. Aber man kann ja jetzt nicht sagen, dass heute da keine, Payment- oder Zahlungsverkehrsexperten bei N26 arbeiten. Also die haben ja inzwischen über 1000 Mitarbeiter und ich glaube, dass da schon ein paar auch in Anführungszeichen alte, erfahrene Hasen sitzen. Mhm.
Jochen, du hattest, weil du hast, glaube ich, gleich einen harten Anschlag. Lass uns aber bitte mal noch mal ganz kurz, also wir haben jetzt viel, glaube ich, über die Vergangenheit gesprochen und viel darüber gesprochen, was sozusagen gerade, auch was ein bisschen gerade passiert und wo auch so die Herausforderungen liegen, gerade in Deutschland. Aber wenn wir noch mal ganz kurz darauf gucken, was gerade passiert ist und was vorhin die Einleitung war und das noch mal ganz kurz betrachten mit Markus' Brille, mit unseren Fragen, also das Thema, sind wir in der Lage und haben wir die richtigen Assets, um Deutschland zu einem Payment-Standort werden zu lassen? Also wir haben es ja gerade schon ein Stück weit beschrieben, dass wir da vielleicht eine Herausforderung sehen. Aber wenn wir das jetzt nochmal ganz kurz betrachten und möglicherweise auf Your Cookies da an der Stelle mal antworten wollen, sehen wir da eine Chance für? Und ist möglicherweise dieser Weg, den die deutschen Banken da unter dem Hashtag DDK gerade versuchen, ist das möglicherweise ein Weg, dem wir eine Chance geben? Also das würde ich ganz gerne nochmal von euch beiden, vor allen Dingen von dir, Markus, nochmal hören. Also glaubst du das oder anders gesagt, wenn wir daran glauben wollen, was müsste gerade passieren?
Also wenn ich das so richtig verfolgt habe hier, im Handelsblatt beispielsweise, dann geht es ja darum, dass man jetzt die Assets, in Anführungszeichen, die man hat, irgendwo zusammenführt. Als damals PayDirect, wann war es gewesen, 2014 oder 2015, als es gelauncht wurde, habe ich das Thema ja auch sehr eng verfolgt aus der Concardis-Brille. Wir waren ja damals auch der erste sogenannte Händler-Konzentrator. Also man muss ja schon den Namen sich auf der Zunge zergehen lassen. Und wir sind damals durch diese Strukturen, haben uns da durchgekämpft, muss man auch sagen, diese Verträge mit den jeweiligen Banken und Bankengruppen zu machen. Das war ja, ich sage es mal, also die Kollegen mögen es mir nachsehen, das war sehr deutsch. Also ich sage mal, Bürokratie pur. Und ich glaube, damit wird man das nicht schaffen. Und einfach jetzt die Addition oder eine Zusammenlegung von Assets ist nicht die Lösung. Ich habe mir damals schon die Frage gestellt, warum nennen die das Thema jetzt PayDirect, wenn sie doch eigentlich eine Girocard haben und für mich eigentlich klar war, man muss eigentlich das Thema ja irgendwo zusammenbringen. Damals war wahrscheinlich die Argumentation, lass uns erst mal gucken, ob PayDirect was wird, bevor wir den Brand Girocard damit infizieren. Heute sagt man vielleicht, vielleicht sollten wir es doch unter Girocard subsumieren, weil das mit PayDirect schon oder inzwischen so kritisch besprochen wird. Also ich sehe jetzt da nicht wirklich eine strategische Initiative. Es ist für mich mehr vielleicht der Versuch, irgendetwas jetzt zu retten und da in irgendwie eine Struktur zu bringen. Aber für mich fehlt da nach wie vor die Vision, was ich dann damit machen will.
Glaubst du, also als eine Frage vielleicht noch, glaubst du, man müsste erstmal aus diesem ganzen Flickenteppich eine zentrale Instanz schaffen, also eine Firma?
Gut, das wäre dann das Modell GZS 3.0. Also offen gesagt halte ich das auch für schwierig. Klar, ich sag mal, auf der Scheme-Seite ist es natürlich schon relevant, dass dann alle Bankengruppen hier in Deutschland mitmachen. Aber man hat ja auch bei PayDirect gesehen, dass es hier unterschiedliche, ich sage es mal, Geschwindigkeiten gibt der Stakeholder, ob man jetzt bereit ist, da nochmal Geld in die Hand zu nehmen und nicht. Also ob das jetzt ein Unternehmen der deutschen Kreditwirtschaft die richtige Struktur ist, ehrlich gesagt, ich hätte da für mich ein Fragezeichen.
Kann ich vielleicht mal von einem ganz anderen Fokus anschauen. Nicht so sehr aus uns heraus anschauen, sondern einfach mal global auf ein paar Ebenen höher. Ich kenne ehrlich gesagt keine Initiativen der Banken der letzten, lass mal 5 bis 10 Jahren sein, die im Zahlungsverkehr auf nationaler Ebene erfolgreich war. Es gibt ein paar Ausreißer des iDeal, das ist irgendwie auch fast 20 Jahre alt oder 15 eben, Jahre alt.
Genau.
Es gibt Swish in Schweden, aber ansonsten nichts Nationales war erfolgreich. Also Paylib, quasi das PayDirect aus Frankreich, war nicht erfolgreich. Twint ist eine Katastrophe in der Schweiz. Ich werde jetzt hier gleich abgeholt. Ja, ich bin gleich bei dir. Ich muss gleich wegbringen. Twint in der Schweiz war nicht erfolgreich. Mir, das Debit-Scheme in Russland wurde politisch durchgedrückt gegen den Wunsch der Banken, um unabhängig zu werden von Mastercard. Unabhängig sind sie immer noch nicht. Insofern, ich sehe keine wirkliche Erfolgsstory im Ausland. Und warum sollen wir mit unserer föderalen Struktur, mit Leuten, die nie erfolgreiche Produkte im Zahlungsverkehr von sich heraus gebaut haben, dann erfolgreich sein? Und das ist einfach das nüchterne Fazit.
Ja, ich finde es auch,
Ihr könnt ja weitermachen. Ja. Ich muss mal so ein
Markus, wir können ein bisschen weitersprechen, Markus. Ja.
Und ich lasse es dann offen.
Jochen, alles klar.
Jochen, wünsche dir was.
Tschüss.
Ich finde es auch schwierig, auch jetzt, sag mal, die letzten Äußerungen, die man in den letzten Wochen so dann lesen konnte. Also auch wenn jetzt hier Herr Balz als Bundesbankvorstand sich dann meines Erachtens eher politisch da auch positioniert im Kontext hier Apple Pay. Ich meine, dass Teile der deutschen Kreditwirtschaft mit dem Thema Apple Pay hadern, ist für mich auch ein bisschen Ausdruck, dass man das zu reduziert sieht und sagt, warum soll ich hier einen Share von meiner Interchange an Apple abgeben? Also komischerweise gibt es ja Banken, die mit diesem Modell sehr gut klarkommen. Sei es bei den Challenger-Banken sowieso und aber auch bei etablierten Banken, also siehe Deutsche Bank oder Hypovereinsbank. Also auch da sage ich, da verkämpft man sich meines Erachtens an der falschen Stelle. Aus Konsumentensicht ist es überhaupt nicht nachvollziehbar. Also ich sage es mal, wenn ich jetzt mal meine Payment-Brille absetze, als Konsument sage ich einfach, ich möchte Apple Pay haben. Also so wie es funktioniert, dass es in der Apple Wallet ist. In der Apple Wallet sind auch meine anderen Dinge drin. Da sind meine Tickets von der Lufthansa oder von Eurowings drin und andere Sachen. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, nur weil ich jetzt Apple Pay nutze, dass ich weniger N26 oder gut, ich habe auch eine Karte von der Deutschen Bank da drin, dass ich jetzt damit irgendwo mich von dem Bankbrand distanziere oder das nicht mehr wahrnehme. Ganz im Gegenteil. Also das ist für mich auch eine Diskussion, die ist meines Erachtens nicht zielführend und ich denke auch nicht, dass es gut ist, wenn das jetzt auf diese politische Ebene gezogen wird. Also ich kann da nur eigentlich den Rat geben, zu kooperieren und eigentlich die Produkte an den Stellen weiterzuentwickeln, wo der Kunde auch sagt, hier bekomme ich jetzt Mehrwert und so weiter. Und bei Apple ist es nun mal dann Apple Pay. Ich meine, warum Google oder Android die Themen öffnet, wissen wir auch. Die haben halt ein anderes Geschäftsmodell, haben da einen Datennutzen von. Das ist bei Apple halt nicht gegeben. Ich meine, Mercedes ist ja auch nicht bereit, seinen Motor jetzt an Tesla weiterzugeben, beispielsweise.
Naja gut, das ist dann natürlich ein bisschen so die Diskussion, die man natürlich gerade führen kann zum Thema Offenheit. Die Banken fühlen sich natürlich durch PSD2 und durch ein paar andere Dinge gerade sehr gegängelt und zu einer Offenheit verpflichtet, dass irgendwie Rails und Infrastrukturen mehr oder weniger for free genutzt werden können und die anderen sozusagen die Türen verschließen. Das kann man schon ein bisschen verstehen und trotzdem muss man natürlich dann auch mit der Situation leben und jammern und immer wieder darauf hinweisen, hilft halt nicht, sondern man muss halt das Beste daraus machen. Das ist, glaube ich, das, was du gerade versuchst zu sagen, ne? Also andere schaffen es ja und nutzen sozusagen auch den Brand, den Trust, ja, Trust sogar, und auch so die Convenience, die Apple halt uns Usern auf jeden Fall nutzen oder bietet. Wenn du dir das gerade anguckst, hast du, also ich meine, eins finde ich wirklich interessant und spannend und wir sind ja beide schon lange in dieser Branche unterwegs. Das Thema, was wir da die ganze Zeit gemacht haben, du mehr Payment, ich mehr Banking, ne? Das war ja lange Zeit irgendwie eher so ein Nerd-Thema, so ein Randthema. Jochen hat es gerade ganz gut beschrieben, dadurch, dass er einfach als Student ganz, ganz viele Sachen machen konnte, oder machen musste und machen durfte. Dass das aber jetzt gerade, also Burkhard Balz als Bundesbankvorstand, Jörg Cookies, sogar Olaf Scholz als Finanzminister, besetzen gerade diese Themen. Das heißt, das ist auf einer Flughöhe angekommen, die wir, glaube ich, in der Form wahrscheinlich selten erlebt haben. Siehst du darin eine Gefahr, weil die einfach jetzt alle mitreden wollen und komische Dinge fordern? Oder ist es auch eine Chance für die Branche und auch möglicherweise dann doch nochmal für den Standort Deutschland, dort mit, ich sag mal, geballterer Kraft und möglicherweise auch mit Unterstützung von Seiten, die wir bisher nie hatten? Weißt du, wenn ich mir überlege, 2005 haben wir Giropay ins Leben gerufen und es war ja eine gute Idee. Ja, und es war ja auch irgendwie eine ganze Menge an Wille da. Aber die politische Unterstützung, also sowohl von Verbänden auf der Bankenseite, als auch noch höher, also ganz politisch, die war halt gar nicht da. Und jetzt plötzlich beschäftigen sich Leute damit. Ist das eine Chance oder ist es eher?
Naja, ich sehe halt, für mich ist die Frage, was die Motivation. Gut, das Thema Mobile Payment hat ja, das muss man wirklich sagen, seit Dezember letzten Jahres, also seitdem Apple Pay gelauncht wurde, ja, eine riesen Awareness in den Medien bekommen. Und auf einmal wird dann dieses Thema sozusagen so prominent, dass dann auch das bei Leuten ankommt, ja, die vielleicht vorher gesagt haben, Payment, was ist das denn? Mhm. Jetzt muss man natürlich dann auch sehen, gut, Herr Balz hat natürlich einen stark politischen Background und er sieht wahrscheinlich, okay, das ist ein Thema, mit dem man sich jetzt dann auch, ich sag mal hier, mit einer gewissen politischen Aussage positionieren kann. Ich halte es offen gesagt für schwierig, so wie das gerade diskutiert wird, weil es so ein bisschen polarisierend diskutiert wird nach dem Motto, alles was mit Apple und Google und Co. zu tun hat, ist negativ, wir müssen hier was Deutsches machen. Also ich glaube nicht, dass das funktionieren wird oder dass wir damit wirklich dem deutschen Markt, dem deutschen Handel und auch uns Konsumenten einen Mehrwert bringen werden. Insofern finde ich diese Diskussion, wie sie im Moment geführt wird, offen gesagt, schwierig und geht am Thema vorbei.
Wer sollte sie denn führen? Wer sollte sie treiben aus deiner Perspektive? Also wenn es nicht die Bundesbank, wenn es nicht Scholz, wenn es nicht Cookies ist, wer sollte sie denn führen? Oder wer sollte der Treiber sein, wenn wir halt über sowas nachdenken, wie Deutschland in seiner Payment-Welt vernünftig dastehen zu haben?
Naja, man kann sie ja schon führen, aber vielleicht sollte man sich wirklich mal an einen Tisch setzen und mal rekapitulieren, was ist denn, warum, wie entstanden. Und das nicht nur, ich sage es mal so, in den Inner Circles einer DK tun. Und meines Erachtens gehört dazu auch eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Playern, die man auch hier im Markt hat.
Hast du die Einladung der DK oder die Tagesordnung für die nächste DK-Konferenz gesehen?
Nee, die kenne ich nicht.
Da gibt es eine Tagesordnung. Und ich habe die gesehen und ehrlich gesagt habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also die DK informiert und die Agenda besteht zu 80% aus Girocard-Vorträgen. Mhm.
Na gut, man wird sich natürlich auch damit schwer tun, irgendwie etwas zu forcieren, was natürlich gegen die Girocard steht.
Das muss ja nicht gegen die Girocard sein.
Machen wir uns ja nichts vor. Ich meine, jetzt hat Visa ja auch Visa Debit angekündigt. Mhm. Und die Frage ist natürlich jetzt, wer wird Issuer für Visa Debit? Mhm. Ich meine, bei Mastercard Debit hat es ja sehr schnell Issuer gegeben. Gut, das waren dann vielleicht auch eher dann Player ja, aus dem innovativeren oder aus dem sozusagen Neo-Banking-Bereich, weil es einfach eine elegante Lösung war, auch kombiniert dann mit Mobile Payment die Mastercard Debit hier einzusetzen. Und die ähnliche Proposition hat ja auch Visa mit seinem Produkt. Also die Frage ist, wann wird eine deutsche Bank oder Sparkassenorganisation sagen, na, wir brauchen vielleicht oder werden hier Visa Debit oder Mastercard Debit, gibt es ja schon, glaube ich, also Sparkassen, die das machen, tun. Klar, in dem Moment wird natürlich das Produkt Girocard in Frage gestellt. Also vor diesem Dilemma steht man. Natürlich ist keiner wirklich bereit, dieses Dilemma zu beantworten, weil er natürlich damit ja, von einer sehr gravierenden strategischen Entscheidung steht.
Mhm. Mhm. Also ein Stück weit sozusagen fast schon ein Innovators-Dilemma. Also sie können gerade, du sagst, das Produkt ist gerade erfolgreich und eigentlich muss man das feiern und gleichzeitig stehen so große Mächte wie Master und Visa gerade vor der Tür und versuchen dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, einzig richtig erfolgreiche Zahlungsverkehrsprodukt der DK ein Stück weit überflüssig zu machen.
Ja, ja. Und aber allein die Formulierung von dir jetzt, die großen Mächte. Ich meine, es sind natürlich Schemes, die haben eine globale Akzeptanz und für mich als Konsumenten finde ich es gut, dass ich mit meiner Mastercard in Deutschland, in England, in den USA oder sonst wo zahlen kann. Also ja, das ist ja letztendlich auch eine sinnvolle Logik dahinter. Und deshalb kann ich eigentlich nur sagen, man muss Wege der Zusammenarbeit finden. Mhm. Und im Prinzip sind die Banken ja auch alle letztendlich Partner von Mastercard und Visa und der Handel ist es auch. Mhm. Aber man hat die Themen ja, ich sag mal, so dann auch runter, in Anführungszeichen, optimiert. Es war ja mehr nach dem Motto, wo kann ich jetzt, ich sag mal, die Akzeptanz noch weiter verbilligen? Gut, ich meine, die Interchange-Regulierung, klar kann man sagen, war eine gute Sache, weil sie insgesamt das Thema Cashless Payment nach vorne gebracht hat, gerade auch was natürlich die Mastercard und diese Akzeptanz in Deutschland betrifft. Aber wenn ich die Diskussionen auch zwischen, ich sag mal, den Verbänden auf Handelsseite und den Banken und Sparkassen sehe, dann weiß ich nicht, ob man sich damit wirklich einen Dienst erwiesen hat, dass man gesagt hat, super, ich zahle jetzt hier noch weniger. Also mir wäre es nicht bekannt, dass irgendwas von der Interchange-Regulierung beim Konsumenten angekommen ist. Oder hast du das irgendwie mitbekommen?
Nee, also nee, beim Konsumenten natürlich nicht.
Weil, ja, klar, doch,
Markus, weil die Kreditkarte mittlerweile an viel mehr Stellen akzeptiert wird als früher.
Ja, Akzeptanz ja, aber die Ersparnis, die der Handel hatte. Aber das war ja, das war einer der Argumente damals in Brüssel nach dem Motto, wir müssen günstiger machen oder die Interchange regulieren, damit es für den Konsumenten besser wird. Mhm. Und das war auch, sag mal, so ein politisches Statement, das war dann gut, kam dann gut an in der Gesellschaft. Und ähnlich wird auch jetzt so, dieses GAFA-Bashing gemacht, weil es einfach ein politisch, in Anführungszeichen gutes Statement ist, was der Allgemeinheit gut ankommt, was man selbst mal in der Bild-Zeitung reinbringt.
Ja, wobei ich da durchaus das ein Stück weit verstehen kann, weil wir uns natürlich in der Tat an vielen, vielen Stellen gerade ein bisschen ausliefern für die Zukunft und, glaube ich, darüber nachdenken müssen, ob wir das gerade einfach akzeptieren oder ob man da nochmal andere Wege finden muss. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt, Bashing ist immer schlecht, keine Frage, aber eine kritische Auseinandersetzung mit der Situation und am Donnerstag war die Bitkom-Finance-Konferenz und dann am Ende Marco Böri ist hier von N vorgesprochen und er hat einfach auch nochmal dargestellt, was Amazon gerade wird und wie man sich möglicherweise auch mal überlegen kann, wie man als klassischer Händler, gar nicht unbedingt online, sondern vor allen Dingen offline, darauf reagieren muss. Also ob man sozusagen sich hingibt und sagt, irgendwie Amazon wird einfach alles dominieren oder ob man nochmal andere Wege findet. Und ich glaube, das ist schon okay und auch sinnvoll.
Aber wird Marco bei seinem Produkt die Girocard-Akzeptanz einführen?
Nee, also jedenfalls, weil er einfach sagt, das ist mir viel zu kurz gedacht, gar keine Frage. Ne?
Also nein, nicht nur zu kurz gedacht, es ist ja auch, ich sag mal, vom Aufwand macht es das Produkt teurer.
Ja, da bin ich völlig bei dir.
Also. Er tritt ja letztendlich an gegen Player wie SumUp und Co. Mhm. Ich meine, das war ja auch damals die Diskussion bei Concardis, als wir da OptiPay entwickelt haben. Natürlich war die Frage, brauchen wir die Girocard-Funktionalität? Und gut, wir haben damals auch gesagt, unser Wettbewerb ist iSettle und SumUp und nicht das klassische POS-Produkt. Gut, VR Payment hat es jetzt gemacht, denke ich, ist auch gut und schön. Man wird sehen, wie man das im Markt anbietet. Ich denke mir, dass die Raiffeisen Volksbanken hier ihren eigenen Vertriebskanal haben, wo das vielleicht auch dann verkauft werden kann. Aber wenn man letztendlich ein Produkt gegen den Anführungszeichen SumUp oder iSettle positioniert, ist natürlich dann die Girocard-Akzeptanz in diesem Terminal, macht das Terminal wesentlich teurer. Mhm.
Ja klar, also das kommt natürlich immer noch dazu, ne? Also dass da die Hürden einfach nicht gering genug sind, also gar keine Frage. Und gerade wenn du halt auch dann international denkst, ja, dann denkst du natürlich nicht im ersten Schritt Germany only oder Germany first, sondern sagst halt, okay, ich brauche halt eine Lösung, die sofort skalierbar ist. Und wenn ich dann irgendwann mal eine gewisse Größe erreicht habe, mache ich möglicherweise auch, ich sag mal, Insellösungen. Ja, das klingt zwar jetzt gemein, weil die Girocard jetzt eine hohe Dominanz und immer weiter wächst, so vermeintlich. Nee, vermeintlich nicht nur, sondern sie wächst ja wirklich.
Ja, aber die Frage ist, nur weil sie wächst, ist sie deshalb strategisch
relevant,
zukunftsfähig aufgestellt?
Ja, mache ich totalen Haken hinter. Das ist genau die Diskussion oder die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich gerade die ganzen Jubelmeldungen sehe, die zu Recht ja da sind. Sollen sie sich bitte wirklich gerade mal jubeln und feiern, dass das Ding wächst und das bargeldlos zunimmt? Aber ich frage mich halt auch immer, wo ist die Strategie?
Ja.
Ja, und ich glaube, darüber wollten wir und sprechen wir ja auch heute jetzt schon ein Stündchen. Und das ist, glaube ich, echt eine interessante Frage. Und weißt du, als damals PayDirect gegründet wurde, ne, habe ich mich gefragt, warum die damals nicht mal einen Stuhlkreis gemacht haben mit den ehemaligen und auch aktuellen Giropay-Geschäftsführern, um so ein paar Learnings daraus zu ziehen. Mhm. Gleiche würde ich mir jetzt wünschen, wenn es jetzt wirklich in so eine Diskussion beziehungsweise in konkretere, lass es mich mal Projekte nennen, in der DK und auf Bundesbank und auf BMF-Ebene geht. Mhm. Ey, du müsstest doch eigentlich gerade, dein Telefon müsste doch aus dieser Richtung gar nicht stillstehen. Hast du schon einen Anruf bekommen?
Habe ich nicht, aber wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, über diese Themen, ich sag mal Wirtschaft, Politik. Ich habe es ja gesagt, ich war früher, also in meiner Jugend, politisch eigentlich sehr engagiert und verfolge natürlich auch diese Themen immer noch mit einer politischen Brille. Also ich denke mal, du und ich, du bist ja auch ein politischer Mensch, stehen mit Sicherheit für diesen Stuhlkreis,
so viel schönes Wort, ne?
Zur Verfügung. Also einen runden Tisch können wir ja dann mal weglassen, das ist schon mal eine Hürde weniger. Sollte man über diese Dinge mal diskutieren und nachdenken. Und ich denke, dass da auch die DK gut beraten ist, wenn sie sich da vielleicht etwas öffnet. Und dafür muss sie dann nicht unbedingt jetzt nur Strategieberater anheuern.
Naja, und vor allen Dingen, also das Thema ist ja sozusagen sich öffnen, einfach nur mal eine Meinung hören. Man muss es ja auch nicht, Weisheit mit Löffeln haben wir alle nicht gefressen, aber einfach nur mal hören, wie die Erfahrung, wie die Denke dazu ist, hilft, glaube ich, einfach allen. Also würde ich mir auch wünschen. Schönes Schlusswort, ne?
Ja, prima.
Wir stehen zur Verfügung, Markus, ne?
Also, ich meine, wir haben ja jetzt bewegte Zeiten, auch politisch betrachtet. Ich glaube, der Podcast, wenn der läuft, ist die Europawahl gelaufen.
Ja.
Ich denke, da werden wir nächste Woche, also sozusagen dann rückwärts betrachtet, einiges zu diskutieren haben.
Ich bin wirklich gespannt. Gespannt, was am Sonntagabend rauskommt.
Also meine Frau hat ja hier, ich muss das jetzt noch bringen, sie hat ja auch eine gewisse Payment-Affinität. Sie hat jetzt ein T-Shirt an, Make Europe Great Again. Also ich finde, das ist schon eine Sache, über die wir uns vielleicht auch im Payment Gedanken machen sollten. Aber ob es jetzt Girocard und PayDirect ist für Europa, I don't know.
Genau. Lass mal einfach so stehen. Genau. Markus, danke dir für deine Zeit am relativ frühen Samstagmorgen. Jochen haben wir ja gerade schon verloren auf dem Weg, ich glaube, seinen Sohn irgendwo hinzubringen. Ich habe gar nicht, Musikschule war es, glaube ich. Insofern verabschieden wir uns trotzdem auch nochmal von Jochen, auch wenn er nicht mehr da war.
Genau.
Ich darf jetzt nochmal ganz kurz den Sponsoren danken, den Kollegen von Mastercard, die uns lange Zeit schon begleiten, die du ja auch sehr gut kennst.
Ja.
Die Kollegen von smartsteuer.de/fintech, die uns auch begleiten und die ein tolles Produkt gebaut haben und auf dieser URL smartsteuer.de/fintech sich Fintechs darüber informieren können, wie die Kooperation mit den Kollegen von Smartsteuer aussehen kann und den Kollegen von FinCompare, die du auch kennst, glaube ich, ne? Stefan Heller und Kollegen.
Mhm, ja.
Die halt dort ein Produkt für Banken bauen. Ist ja auch immer ein schönes Thema, dass viele, viele Fintech-Angebote ja nicht massiv gegen das bestehende Bankenprodukt gehen, sondern halt auch vielen, vielen Banken auch dabei unterstützen, in der digitalen Welt vernünftige Angebote zu machen, so wie das die Kollegen von FinCompare machen. Markus, Dankeschön André. Dir nochmal und
gerne.
Schönes Wochenende.
Wir sehen uns.
Und wähl das auch. Richtige. Ich weiß ja, was du wählst, aber du wählst jedenfalls was Demokratisches und das sind wir uns alle einig. Das ist immer was Richtiges.
Das ist die Hauptsache.
Ja. Genau.
So
alles
ist
da. Danke dir.
Ciao, ciao. Ciao.
Tschüss.
FinCompare versorgt Banken also mit bonitätsstarken Kunden zu geringen Kosten?
Ja, FinCompare hat aber noch weitere Vorteile für Banken. Über unsere Plattform können Banken ganz einfach mit KMUs, Maklern und Beratern zusammenarbeiten. Die Banken können so den Kunden langfristig betreuen und haben immer einen perfekten Überblick über den Finanzierungsbedarf. Als Marktnetzwerk ermöglicht FinCompare so eine Win-Win-Win-Situation für Banken, KMUs und Berater.
Sie sind neugierig geworden?
Dann treten Sie gerne unter www.fincompare.com mit uns in Kontakt.